Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum letzten Mal in diesem Jahr. Wobei, wenn ihr die Folge zu hören bekommt, dann sind wir schon im neuen Jahr. Aber wir haben jetzt aktuell den 31. Dezember, 9:20 Uhr. Und heute brauchen wir nicht so viel Angst haben. Eigentlich hätte man nicht sagen müssen, wie und was, denn heute ist wenig los an den Börsen. Das heißt, wenn ihr es dann morgen zu hören bekommt, wenn ihr noch im Vollrausch seid, dann sollte es trotzdem nicht allzu viele Änderungen gegeben haben. Ja. Erzähl mal, war noch irgendwas los jetzt so an diesen, in dieser ganz kurzen Handelswoche, was man noch unbedingt wissen muss? Erzähl mal.
Ja, genau. Erstmal Happy New Year, wenn ihr das hört. Genau. Ich fühle mich gerade irgendwie auch übrigens wie überfahren. Irgendwie sehr früh wach heute gewesen. Mal sehen, ob ich das neue Jahr überhaupt noch erlebe oder ob ich vorher eingeschlafen bin und es verschlafe. Ich glaube, es könnte eher in die Richtung gehen. Naja, schauen wir. Aber ansonsten, was wir jetzt am Freitag gesehen haben und auch am Montag, ist, dass also diese Santa Rally, mit der viele weiter gerechnet hatten, die ging ja mal am 24. gut los, aber seitdem, doch ganz ordentlich Druck, muss man sagen. Also die ist so ein bisschen implodiert, kann man fast schon sagen. Und es gibt auch bei einigen Aktien teils größere Gewinnmitnahmen, aber ja, also ich finde es insgesamt aber auch mal gesund. Wir haben ja schon oft gesagt, die ganze Zeit nur diese wenigen Aktien, die das getragen haben. Und jetzt verlieren eben auch mal so ein paar Highflyer. Deswegen, das Problem ist halt auch einfach, die Umsätze sind sehr gering hier am deutschen Markt. Zum Beispiel, da war gestern da noch Handel, da ging gar nichts mehr einfach. Also es ist so dünn, die meisten Leute sind schon im Urlaub. Da gibt es auch kaum mehr neue Nachrichten. Deswegen, also sollte man auch alles nicht überbewerten. Wir machen ja auch bald nochmal Predictions, aber das ist, glaube ich, schon so eine meiner Predictions, dass es nächstes Jahr volatiler wird. Und dass es jetzt zumindest im Januar dann wieder richtig losgeht. Wahrscheinlich auch erst dann wirklich die nächste Woche, weil ja, heute ist verkürzter Handel in den USA. Dann ist am 1.1. ja überall Feiertag. Ja, und dann kann es gut sein, dass viele da noch die Woche weiter frei machen. Deswegen, also ich glaube, diese ganze Woche hier ist eher mal ein bisschen beobachten und dann mal schauen. Und die große Frage wird sein, und da bin ich mal gespannt, ich habe auch schon mal einiges rausgeschrieben, gibt es jetzt noch mal irgendwie Trendwechsel bei einzelnen Aktien? Ich glaube, wir hatten auch letztes Jahr die eine Prediction, wenn man mal vorgreift, war auch zum Beispiel, dass Biotech mal wieder besser läuft. Dann hatte ich zumindest letztes Jahr auch mal gesagt, ich glaube zwar nicht hier im Podcast, aber so die Hoffnung, dass die Nebenwerte wieder besser laufen, ist ja beides nicht wirklich eingetroffen. Mal schauen, ob es nächstes Jahr so kommt. Das ist ja das größte Gap seit, ich weiß nicht, ich glaube seit Aufzeichnung oder seit vielen Jahren zwischen dem S&P 500 und dem S&P Small Cap 600. Der eine hat einen KGV von 28, der Small Caps nur einen KGV von 18. Also das ist schon krass. Aber auch in den letzten Wochen hat man ja eher gesehen, dass Geld wieder in die großen Tech-Werte geflossen ist, weil die eben auch das viele Geld verdienen. Deswegen, ja, wird auf jeden Fall dort spannend, das zu beobachten. Man muss es auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben und da muss man so ein bisschen, ich sag mal, die Hausaufgaben machen und gucken, welche Nebenwerte haben denn spannende Stories, hatten eigentlich ganz gute Zahlen und wenn dieser Sektor dann mal wieder, ich sag mal, entdeckt wird, dann kann das auch mal wieder nach oben gehen. Aber ja, die letzten Tage ist ansonsten war es sehr, sehr dünn, deswegen gibt es auch nicht wirklich viele Meldungen. Ich glaube, die größten Meldungen sind hier, dass Elon Musk sich in den deutschen Wahlkampf einmischt. Der hat ja auch Olaf Scholz mehrmals irgendwie dann falsch extra geschrieben und so, ne? Das ist echt so. Also es ist schon echt krass und alle rasten aus, einfach, dass er sich einmischt. Da, ja. Aber wir wollen ja keinen politischen Podcast machen, aber ist schon krass zu sehen, ne, dass das jetzt, ja, aber es schreckt auf jeden Fall viele auf, was ja vielleicht auch nicht so schlecht ist, dass man mal ein bisschen was hinterfragt, was hier in Deutschland alles falsch läuft. Genau, aber ansonsten, was es noch so gab zumindest mal Impulsen oder spannenden Meldungen, Dan Ives, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Chefanalyst von Wedbush ist, also ein großes US-Analystenhaus, die Top 10 Tech-Gewinner in der AI Revolution, also in der KI-Revolution 2025, da hat er 10 Aktien aufgezählt und er rechnet damit, dass die Tech-Werte 2025 um weitere 25% nach oben gehen, wegen geringerer Regulatorik unter Trump unter anderem, starker KI, Investitionen, Initiativen, ja, und dementsprechend ist er extrem optimistisch. Aber bei ihm, man muss echt sagen, er ist halt auch echt jemand, man muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich immer so beobachte. Wenn er irgendwo einen Treffer hat, will er gefühlt einfach immer im Gespräch bleiben, erhöht einfach fleißig die Kursziele. Das hat er auch zuletzt bei Tesla gemacht, hat er einfach bei Apple gemacht und ja, bei Palantir auch schon mehrmals. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber ja, du kannst ja mal gerne mal sagen, also die Top-10-Liste, mal gerne dazu sagen, wie du die Aktien siehst. Hat er da recht oder ist das totaler Humbug? Was denkst du? Wird man mit diesem Basket von 10 Aktien, du kannst es ja mal vorlesen, nächstes Jahr 25% plus machen? Können wir direkt mal eine Prediction machen dann, oder? Oder wir machen es in der nächsten Folge. Wäre ja auch mal ganz lustig.
Ja, das ist natürlich, wir haben es jetzt auch gesehen, also mit den Predictions, was wir noch gleich dazu sagen werden, also ja, natürlich haben wir gesagt, es wird peinlich, ja, vor allem bei mir, aber ich habe ja auch damals gesagt, wir haben ja extra Sachen genommen, die, das ist dann halt ganz oder gar nicht, entweder hast du dann da wirklich recht oder halt nicht mal, natürlich hätten wir einfach sagen können, hey, ich glaube, dass Amazon ganz gutes Jahr haben wird oder so, aber ja, gesagt, da fehlt dann noch irgendwie der Spaß an der Geschichte. Was man aber gesehen hat, dass wir vor allem in der ersten Jahreshälfte doch recht gut mit einigen Sachen gestanden sind. Deswegen aufs ganze Jahr das zu machen, das ist dann schwierig. Natürlich ist ein Jahr nicht viel, aber man hat dann bei einigen Unternehmen doch gesehen, dass da doch wieder viel passieren kann. Und ja, bei Dan Ives ist es so, also seine 10 Tech-Gewinner der AI-Revolution, wie er es genannt hat, für 2025. Das sind eigentlich fast alles bekannte Unternehmen, auch mit ein, zwei Ausnahmen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Also er hat seine 10 großen Gewinner genannt. Das sind Nvidia, Microsoft, Palantir, Tesla, Google, Apple, MongoDB, Pegasystems, Snowflake und Salesforce. Jetzt auf deine Frage zu kommen, ob ich glaube, dass man damit 25% im Jahr 2025 machen kann, muss ich ganz klar ja sagen. Ich glaube da auf jeden Fall dran, dass man es machen kann. Es ist natürlich schwierig, die Lage einzuschätzen. Wenn man jetzt mal sagt, man würde alle 10 gleich gewichten, man muss natürlich sich dann jetzt auch mal die Frage stellen, also wie weit kann das mit Palantir noch gehen, die ja wirklich losgelöst von jeglicher Bewertung, also ich glaube, so absurd waren damals nicht mal Tesla oder Amazon bewertet, ja, und da ist für mich Palantir doch noch in einer ganz anderen Region, was die operative Stärke dann angeht, weil ich bin mir sicher, 9 von 10 Anleger, die in Palantir investiert sind, die wissen nicht mal wirklich so genau, in was sie da investiert haben. Das ist ganz anders, wie es bei Tesla oder eben auch bei Amazon dann der Fall ist, wenn dann eben so eine Aktie dann auch mal einen größeren Rückgang vielleicht wieder zu verzeichnen hat. Und ich weiß, die Palantir-Bullen denken, ja, das ist nie mehr möglich oder so. Ich darf mal an das Jahr 2022 erinnern, als zum Beispiel auch eine Amazon sich einfach mal halbiert hat oder ich glaube sogar noch mehr verloren hat oder so. Und da reden wir von Amazon und von den anderen großen Tech-Werten. Also das ist definitiv alles im Bereich des Möglichen, ja. Es sind natürlich Aktien dabei, die super stark gelaufen sind, Nvidia, Palantir, Tesla oder so, aber wie es so schön heißt, der Trend is your friend. Also das heißt, wenn es jetzt am Tech-Markt zumindest mal ganz gut weitergeht, hätte man jetzt natürlich mit diesem Korb da recht gute Chancen, eine Performance von 25% zu erzielen. Also das steht für mich da außer Frage, ja. Pegasystems ist jetzt die einzige Aktie, mit der ich mich dann noch gar nie auseinandergesetzt habe, aber alle anderen, ich meine, ich habe Google und Microsoft ja ohnehin selber im Portfolio mit recht großen Gewichtungen. Ansonsten Salesforce traue ich auch viel zu in den nächsten Jahren. Snowflake, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr skeptisch, aber da haben wir ja schon öfter in dem Podcast hier drüber gesprochen. Also er hat auch da ein, zwei Aktien genannt, bei denen ich sehr skeptisch bin, aber so im Großen und Ganzen traue ich dem Portfolio schon auf jeden Fall einiges zu. Ich muss allerdings dazu sagen, nächstes Jahr 25% halte ich doch für sehr optimistisch, weil ja, wir wissen ja schon, wie die letzten 2 Jahre im Tech-Bereich gelaufen sind und die meisten Unternehmen, die er jetzt genannt hat, also auch eine Microsoft, ich glaube auch nicht, dass eine Alphabet nächstes Jahr Wachstumsraten beim Gewinn zum Beispiel von 25% erzielen wird und das wäre ja dann, also die Differenz von Wachstum und dann Kursanstieg wäre ja dann wieder zulasten von steigenden Bewertungskennzahlen und da muss man natürlich dann eben schon sagen, also eine Microsoft ist schon recht knackig bewertet, Google Google geht. Apple haben wir gesagt, also Apple ist für mich auch, da werde ich die Prediction auch von diesem Jahr, die ich gemacht habe, wiederholen, obwohl ich schon nicht so schlecht damit auch gefahren bin. Das war aber also fast mein einziger Treffer, den ich hatte. Also keine Sorge, wir sprechen da gleich noch drüber. Aber an sich, es sind halt sehr viele Aktien mit drin. Wenn da eine oder zwei sehr gut laufen, da haben halt einige das Potenzial dazu, die können dann halt auch zwei, drei Fahrkarten wieder ausgleichen. Ja, so das mal zusammengefasst zu sagen. Ja,
also ich glaube, das ist so ein Portfolio, wenn die Gesamtmarktstimmung gut bleibt, dann wirst du mit dem Portfolio wahrscheinlich auch wieder sehr weit vorne mitfahren. Ja. Aber soll es mal eine Korrektur geben, dann wirst du mit diesem Portfolio wie so eine Art Hebel nach unten auch haben.
Da wird man, ne?
Palantir kann man deutlich stärker abgeben. Wir haben übrigens MongoDB, da habe ich sogar gerade einen Trade noch offen und der ist auch deutlich im Minusgrad. Wer sich mal MongoDB anschaut, die hat nämlich auch irgendwann vor einiger Zeit noch die Zahlen geliefert. Die waren eigentlich besser als erwartet. Da gab es ein paar irgendwie Haare in der Suppe, ich glaube auch beim Ausblick oder so, oder ein Bereich lief nicht gut. Und wenn sich mal jetzt die Aktie anschaut, da sieht man auch mal, wie schnell das gehen kann. Ich glaube, die hat schon fast 40% vom Hoch jetzt verloren oder so. Also das ist richtig krass. Die hatte dann minus 20% an dem einen Tag gemacht und seitdem bröckelt die weiter nach unten ab. Also es gibt doch, und das vergisst man gerne, es gibt doch wieder andere Phasen. Und ich überlege mir auch mal eine Prediction für Nvidia. Es gab jetzt noch eine weitere Quick News, dass ByteDance, also die Mutter von TikTok, wohl bis zu 7 Milliarden für Nvidia-Chips ausgeben möchte und aber die, der es nicht in China irgendwie reinpackt, sondern außerhalb, also im internationalen Geschäft, weil ich glaube, in China dürfen die ja gar nicht verbauen. Also da wird es wahrscheinlich für Nvidia noch ein, zwei extrem gute Quartale geben, aber und da muss ich mal gucken, ob ich mich weit aus dem Fenster lehne, dass bei Nvidia, das hat aber auch, glaube ich, Dan Niles gesagt, das kann ich mir auch vorstellen, dass dann in der zweiten Jahreshälfte oder so, wenn dann doch irgendwie sich abzeichnet, dass die ein oder anderen großen Tech-Unternehmen kurz mal auf die Bremse treten bei den Investitionen, dass das dann bei Nvidia eben auch mal für massive Rücksetzer führen kann. Deswegen, aber ich muss mir nochmal überlegen, das machen wir vielleicht mal in der nächsten Folge, oder? Unsere neuen Predictions. Ich habe schon so ein paar Ideen.
Das ist nicht für diese Folge. Das
ja, ich habe ein paar Ideen schon mal. Ne? Man muss ja auch ein paar mal richtige Sachen wieder raushauen. Deswegen, schauen wir mal. Aber an sich, ich meine, es sind gute Aktien, glaube ich, zum Großteil mit drinne, aber also wie gesagt, bei Apple hat man ja auch gesagt, Apple hat übrigens, die steigen ja ins Smart Home Geschäft noch ein, da gab es noch vor kurzem Meldungen, die wollen so eine Art Klingel machen, hier mit Display und Pipapo, wahrscheinlich auch irgendwie, dass du dann die Tür mit öffnen kannst und so, also da wollen sie einsteigen, aber das sind halt alles keine Produkte jetzt, die eine Apple auf ein neues Niveau heben können. Das ist irgendwie so nice to have vielleicht. Muss mal gucken, ob das funktioniert, aber die bräuchten ja irgendwie zweistellige Milliardenumsätze, neue, um wieder stärker zu wachsen und da. Das wird sehr schwierig, aber können wir auf jeden Fall mal beobachten. Ne? Also Nvidia, Microsoft, Palantir, Tesla, Alphabet, Apple, MongoDB, Pegasystems, Snowflake und Salesforce. Also ich hab davon im Depot Salesforce, Alphabet, Tesla. Aktuell, ja, also 3.
Microsoft nicht?
Bitte?
Microsoft
nicht? Ich habe noch keine Microsoft im Depot. Ja, die ist ja auch nicht so gut gelaufen dieses Jahr, deswegen habe ich sie nicht im Depot. Deswegen
ach so, ja, klar. Ja, davor ist sie ja auch nicht gut gelaufen. Gell?
Deswegen habe ich ja Tesla gekauft.
Okay, also dann würde ich sagen, wir gehen mal zu unseren Predictions und ihr habt euch das letzte Mal, wir haben euch ja gefragt, ob ihr zu Novo Nordisk was hören möchtet. Ja. Also auch das werden wir in dieser Folge noch mit thematisieren, haben sehr viele sich dafür ausgesprochen, dass sie gerne was von uns über Novo Nordisk hören möchten. Das sind dann alle die, die meinen Kanal nicht abonniert haben, weil da habe ich ja über Novo Nordisk ein Video reingemacht, also schämt euch auf jeden Fall, aber wir haben natürlich gesagt, das machen wir sehr gerne, wenn sich da aktuell so viele dafür interessieren. Denkt doch dran, auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben für die Folge dazulassen auf YouTube. Schreibt uns auch gerne unten in die Kommentare, was ihr ansonsten so nächstes Jahr gerne als Themen haben möchtet oder vielleicht auch mal Gäste, die man einladen soll. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand zusagt, wenn wir sie anfragen, aber es spielt ja keine Rolle. Wir können immerhin mal anfragen und folgt uns auch gerne auf allen Podcast-Plattformen und vielen Dank auf jeden Fall für das tolle Jahr und wie gesagt, demnächst gibt bald noch eine neue Aktion hier los, deswegen ihr solltet auch in den nächsten Folgen mit dabei sein. Yeah. jetzt würde ich sagen, genau, wir starten jetzt einfach. Man sagt ja immer, jetzt muss man den sauren Apfel beißen mit den Predictions, die man gemacht hat. Aber wie gesagt, das sollte ja alles dann eben auch ja unter dem Aspekt sein, dass man jetzt also nicht irgendwie sich ein paar langweilige Sachen raussucht. Wobei meine erste Prediction ist recht langweilig gewesen. Da ging es eben auch darum, so eine Markteinschätzung zu machen. Also wie wird sich der Markt entwickeln? Und ich hatte damals gesagt, der MSCI World wird einstellig zulegen. Er ist sehr viel besser gelaufen tatsächlich. Also er ist year to date so ungefähr auf Euro-Basis 26% im Plus. Also hätte ich nach dem starken Jahr 2023 nicht damit gerechnet, dass er sich so gut entwickeln wird, weil eben wir hatten auch makroökonomisch einige Vorzeichen. Es war ja klar, dass die US-Präsidentschaftswahl sein wird, wobei das meistens in der Regel eher positiv für die Börsen ist. Aber man wusste ja am Anfang vom Jahr natürlich noch nicht jetzt, wie der Ausgang sein wird. Ich weiß noch nicht mal, da stand glaube ich auch noch nicht mal fest, dass Donald Trump tatsächlich auch schon der Kandidat ist. Oder ich glaube, das war auch erst im Laufe des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau da die Timeline war. Ich habe mittlerweile so ein schlechtes Zeitgefühl, was solche Sachen angeht. Also ich war auf jeden Fall der Meinung, dass der Markt sich positiv entwickeln wird, aber ich hätte nicht so umfangreich damit gerechnet. Michael war tatsächlich eher ein bisschen skeptischer damals. Ja, ich glaube, du hast sogar gesagt, dass du sogar davon ausgehst. Ich glaube, du hast sogar dagegen gewettet, dass es sogar...
Ich wette doch nicht dagegen, aber ich sage, dass der im Plus ist, aber auch nicht so stark. Es ging natürlich jetzt am Ende vor allen Dingen wieder an den US-Börsen, denn die sind ja massiv hochgelaufen, da die Gewichtung ja in den USA so hoch ist, ist eben auch der MSCI World so stark gestiegen. Ja, ich meine, kann man sagen, da haben wir daneben gelegen, ne, weil wir zu pessimistisch waren, aber das ist ja in dem Fall ein schönes Danebenliegen. Das
war genau, ich würde es auch so sagen. Ja, und ich meine, dass die Märkte weiter positiv sind. Damit hätten viele bestimmt auch nicht in diesem Jahr damit gerechnet. Also es heißt, so die Richtung hat auf jeden Fall gestimmt. Da das jetzt aber nicht irgendwie was krass war, ich mache nochmal eine meiner zweiten Aussagen, die ich gesagt habe. Und zwar die zweite Aussage, die ich damals getroffen habe. Apple wird der schlechteste Performer der GAFAMs werden. Am Anfang des Jahres hat es auch sehr lange danach ausgesehen. Sie sind jetzt auf Platz 2, also bei den schlechtesten rauskommen. Also sie hatten die zweitschlechteste Performance aller GAFAM-Werte. Der schlechteste damit hätte, also ich bin mir sicher, wenn ich da 100 Aktionäre gefragt hätte, hätten da 99% oder 99 nicht damit gerechnet. Ist tatsächlich Microsoft gewesen, die in diesem Jahr ja nur so knapp 15% zugelegt haben und das ist deutlich die rote Laterne in dem Fall, ja. Also man muss aber auch dazu sagen, dass sie operativ gesehen also ein sehr starkes Jahr hatten. Also liegt halt auch daran, dass sie schon zum Teil auch immer so mit so die heftigste Bewertung dann eben hatten. Also Apple war ganz lange, also bis über die Mitte des Jahres, bis Juli, August waren sie mit teilweise großem Abstand die schlechteste Aktie tatsächlich. Und jetzt sind sie aber trotzdem bei Year-to-Date bei über 35% rausgekommen. Also es ist Wahnsinn, ja. Und das halt eben, also meiner Meinung nach, zu quasi fast oder fast ausschließlich aufgrund von Financial Engineering. Also, dass sie da eben nochmal die Margen an den einen oder anderen Ecken angepasst haben, weil das Wachstum ist nicht zurückgekommen in das Unternehmen, ja. Also die Bewertung bleibt für mich weiter, also entbehrt da auch leider der Realität, muss man sagen, dadurch, dass sie eben schon lange es jetzt nicht mehr geschafft haben, irgendwie mal so nachhaltiges Umsatzwachstum zu generieren. Und diese Financial Engineering Geschichte, das funktioniert mal ein Jahr zur Überbrückung mal ganz gut, aber da ist irgendwann dann halt auch Schicht im Schacht dann, ja, das muss man dann so ganz klar sagen, ja. Also meine Vorhersage war letzter, sie sind vorletzter geworden, also die auch hier die Richtung, kann man sagen, hat gestimmt, aber jetzt bei meinen nächsten Vorhersagen, da hat nicht mal die Richtung, da hat wahrscheinlich nicht mal der Planet gestimmt. Ich weiß gar nicht, wie man das so nennen könnte. Aber jetzt würde ich sagen, bevor es dahin geht, jetzt fängt man Michael mit einer seiner Aussagen an, die er so getroffen hat damals.
Genau, ich gucke mal gerade. Also genau, wenn wir nochmal bei Apple bleiben, hatte ich gesagt, die Apple Vision Pro wird ein großer Flop, weil das irgendwie ein Nischenprodukt bleibt, weil es keine Use Cases gibt. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles gesagt habe, aber ist ja auch egal. Ich glaube, da kann man ganz klar sagen, ja, das ist ein fetter Flop bisher. Da hat man ja auch ganz viele, also aktuell ist ja noch krasseres Dings. Man sieht ja gar nichts mehr darüber, oder? Gar nichts. Außer, dass sie mal irgendwie, glaube ich, nochmal ein günstigeres Produkt bringen wollen, da haben sie jetzt auch gemerkt, dass die Leute dafür keine 3.000 schieß mich tot Dollar einfach.
Ja, also ich glaube in den letzten
sechs. Da haben auch, glaube ich, wurden extrem viele zurückgegeben. Die konnte man bei eBay dann kaufen, ne, von den Mitarbeitern und so. Also das Ding ging komplett einfach in die Hose bis jetzt von Apple. Aber hat ja dem Kurs trotzdem nicht geschadet. Das ist ja das Verrückte, ne? Also ja, was du ja gerade gesagt hast, also zum einen Financial Engineering, aber zum anderen halt auch einfach ein weiteres Aufpumpen der Bewertung auf auch Rekordniveaus einfach. Und das gleichzeitig mit dem Fakt, dass man nicht wächst. Also ja, aber das ist halt trotzdem Börse, ja. Was hilft es einem, dass man da ja eigentlich richtig lag, aber wenn der Markt halt das anders sieht oder die Aktie weiter steigt, dann ist es halt einfach so. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis wird immer schlechter aktuell bei Apple, außer sie hauen nochmal irgendwie ein ganz neues Produkt aus. Wir hatten ja gerade eben Dan Ives, der hat ja Apple weiterhin auf seiner Favoritenliste als KI-Gewinner, weil er sagt, dass dieses Apple Intelligence jetzt dafür sorgt, dass es mehrere Jahre einen Superzyklus gibt beim iPhone, aber ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Ich sehe es überhaupt nicht.
Weil man muss dazu sagen, also zum einen hat es, also ich habe, glaube ich, seit mindestens 6 Monaten nichts mehr über die Brille gehört. Also das ist tatsächlich korrekt gewesen. Und du hast es jetzt gerade eigentlich ganz gut angesprochen. Also meine Prediction ging ja da einher, dass sie operativ das schlechteste Jahr von den ganzen haben werden. Wenn ich mir jetzt mal dieses Jahr die Ergebnisse von Alphabet, von Amazon, Meta, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ja, aber auch von Microsoft, also da muss ich einfach sagen, dass mir die alle deutlich besser gefallen haben als die von Apple, ja. Aber da sieht man dann eben auch wieder kurstechnisch, ist es dann wieder was völlig anderes dann halt, ja. Also das hast du gut angesprochen. Und deswegen kann man aber auch natürlich im Rückkehrschluss sagen, es kann jetzt auch gut sein, dass jetzt Apple einige Vorschusslorbeeren bekommen hat aufgrund dieser AI-Thematik. Ja. Und selbst wenn sie jetzt auf einmal wieder ein bisschen Wachstum generieren, kann es trotzdem sein, dass sie dann eben erstmal, weil die Bewertung irgendwann geht es dann halt nicht mehr weiter oder irgendwann muss sie dann halt abgebaut werden. Und da ist es dann auch egal, ob das jetzt eine ganz kleine Glitch ist oder ob das ein Unternehmen wie Apple dann eben ist, ja, denn langfristig gesehen, du musst es ja so sehen, für deine Anteile zahlt dir irgendwann keiner mehr Geld, als du damals bezahlt hast, wenn das Unternehmen nicht wächst und das ist egal, ob das Apple ist, ob das Ferrari ist oder ob das eine Plug Power dann ist, ja, das spielt dann irgendwann keine Rolle. Ja, so Unternehmen wie Apple, die bleiben länger stabil oder die können dann eben auch durch solche Financial Engineering Tricks dann noch weiter, zumindest mal optisch mehr Gewinne machen, also das ist qualitativ natürlich eine ganz andere Liga als so ziemlich jedes andere Unternehmen auf der Welt, aber irgendwann ist dann auch da eben Schluss dann, ja, und das muss man auf jeden Fall als Aktionär im Auge behalten. Ich würde natürlich niemals sagen, ey, oh Gott, man muss jetzt Apple verkaufen oder sonst irgendwas. Ich sag mal, auf 10, 15 Jahre ist es natürlich trotzdem ein absolut spannendes Investment, gar keine Frage, ja, aber jetzt gerade so in den nächsten 2, 3 Jahren sehe ich halt so bei fast allen anderen GAFAMs halt mehr Potenziale nach oben, sage ich jetzt mal, ja, weil es geht ja auch immer um positive Überraschungen und da fehlt mir so aktuell bei Apple so einfach die Vorstellung, was das sein könnte, weil jetzt wieder mit einem neuen iPhone 25 oder so.
Faltbares iPhone und iPad soll es doch geben, ne?
Ja, aber ob das jetzt so auf einmal nur, weil ich das Ding dann falten kann, die Kohlen aus dem Feuer holt, ja, das sei mal dahingestellt, genau. Und dann würde ich sagen, springen wir mal weiter, weil wir haben ja noch einiges zu tun und wie gesagt, also ich glaube, ich mache meine 2 schlimmsten Vorhersagen in ein Ding gleich rein. Also ich habe gesagt, zum einen, dass Tesla eine negative Performance dieses Jahr machen wird, aber auch da muss man sagen, am Anfang des Jahres hat es sehr gut danach ausgesehen und ich glaube, du hättest auch nicht erwartet, dass du dann Tesla dir kaufst dieses Jahr. Also am Anfang des Jahres hat das, du warst nämlich da auch recht bei mir, also dass Tesla.
Ich habe trotzdem am Ende dagegen gewettet, weil ich aber gesagt habe, genau dasselbe wie bei Apple, dass es dem Markt egal sein wird, dass Tesla operativ wahrscheinlich auf der Stelle tritt oder große Probleme hat, weil es ist ja eigentlich fast genauso gekommen, dass die Auslieferungszahlen alle nicht so gut waren. Ich glaube, wir hatten beide gesagt, der Autosektor wird ein schweres Jahr haben. Das ist auch wirklich so gekommen. Aber dass Tesla jetzt, und das habe ich, glaube ich, damals dann gesagt, Tesla wird ja nicht als Autokonzern gesehen, sondern es gibt halt noch viele weitere Themen, neue Produkte, Full Self-Driving. Und das war natürlich jetzt auch im Anführungszeichen Glück, dass es mit Donald Trump, und das war ja damals auch noch gar nicht abzusehen, dass Elon Musk jetzt hier mit Best Buddy von Trump ist und in der Politik mitmischt, ne, und das jetzt wahrscheinlich, und das vielleicht ist auch eine Prediction, dass jetzt Full Self Driving nächstes Jahr richtig an Fahrt aufnimmt, dass das alles so kommt, war natürlich, ja, war Glück, ne? Für dich Pech in dem Fall.
Und du musst es so sehen, also bis zum 4. November, habe ich jetzt gerade mal geschaut, ist die Tesla-Aktie noch dieses Jahr Minus gewesen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Also da siehst du auch mal, also wie lange eigentlich diese Vorhersage richtig war und wie falsch sie jetzt dann halt doch aufgrund der letzten paar Wochen dann gewesen ist, weil die Aktie jetzt year to date, also wenn man sich das anschaut, warte mal, ich muss kurz die Prozentzahlen mir anzeigen, lassen, die ist year-to-date fast 80% im Plus. Also das sieht man halt mal, wie schnell.
Ich habe sie ja ins Langfrist-Depot gekauft. Da war sie ja noch deutlich im Minus dieses Jahr und jetzt hat sie ja über 100% gemacht. Das ist ja,
absoluter Wahnsinn. Sie ist gestartet und dann ihr absoluter Tiefpunkt war im April. Da hatte sie über 40% abgegeben. Also da wäre das alle. Ich habe ja gesagt, so nach den ersten 4-5 Monaten, wenn wir da die Predictions beendet hätten, das wäre eine Mega-Trefferquote teilweise gewesen.
Ja, das ist ja so, ne? Deswegen also
im Fall. Ja.
An der Börse, deswegen bin ich ja auch im Bereich Trading aktiv, weil du musst halt auch flexibel bleiben einfach. Klar, bei Langfristinvestments kann es dir mal egal sein, wenn, was du gesagt hast, wenn Apple mal dann irgendwie 2-3 Jahre vielleicht seitwärts läuft. Und es kann auch genau so passieren, dass selbst wenn sie jetzt wieder beschleunigen beim Wachstum, dass das halt der Markt eingepreist hat und dass es dann so ein bisschen wie bei Microsoft geht, dass die dann halt ja eher seitwärts laufen und so, ne? Aber es kann halt, weiß Gott, was alles passieren einfach. Und das ist halt der Vorteil, dass du darauf dann auch mal reagieren kannst. Wenn du mal komplett falsch liegst, ziehst du halt mal die Reißleine. Oder wenn es neue Entwicklungen gibt, neue Unternehmen kommen, dann kannst du auch versuchen, dort mal mit aufzuspringen. Hört sich aber natürlich auch alles leichter an, wie es ist. Ne? Das ist natürlich auch
klar. Ja,
aber
ja, im das ist Rückspiegel.
Halt ja,
im
ja,
Rückspiegel betrachtet
ist im es Rückspiegel immer. Im Rückspiegel ist es immer ja. Allein hier diese Tatsache, Siemens Energy ist besser gelaufen, glaube ich, dieses Jahr als Nvidia und so, ja. Also darauf hätte ich keinen Pfifferling gesetzt. Einfach, dass es Siemens, ich dachte, die gehen pleite halt, ne? Da gab es ja, auch ja, verrückte Kursziele. Ich dachte auch, okay, das haben sie komplett verkackt, ja, aber so ist es halt manchmal. Ah, ne?
Zum Thema Siemens gab es gestern übrigens noch eine Quick News, die haue ich jetzt einfach mal kurz mit rein, das brauchen wir so gar nicht. Ding, dass Siemens aktuell einen Verkauf von Siemens Healthineers überprüft ja, anscheinend, ja, das nur mal so als
Handelsblattartikel, da gab es ein Interview im Handelsblatt ja, mit dem CFO, so habe ich auch gestern ja, gelesen, ja, genau. Ne?
Ja. Aber genau, ich möchte nicht über meine schlimmste Vorhersage hinweg, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, oder sie vertuschen oder sonst irgendwas, und das im Zusammenhang mit Tesla. Ich habe gesagt, dass Palantir hier auf die 10 Euro zurücklaufen, ja, wäre fast so weit gekommen. Nee, also das ist eine, die sich überhaupt gar nicht, auch selbst nicht mal in den ersten paar Wochen bewahrheitet hätte. Also die Palantir-Aktie, die hat sich fast nochmal vervierfacht in diesem Jahr. Es ist unglaublich, wie die gelaufen ist, ja. Und wir hatten es gesagt, also natürlich bewertungstechnisch brauchst du da aktuell nicht drauf schauen. Das ist halt, da gibt es gerade andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber die Aktie, ja, so knapp 390% im Plus aktuell. Das ist Wahnsinn, wie die gelaufen ist. Und fast das ganze Jahr auch durchgehend ist die Aktie sehr stark gelaufen. Ja, also es gab mal eine längere, ja, so Seitwärtsphase, sage ich mal so. Es gab im Februar einen großen Bump nach oben. Den hat man dann nochmal im August erreicht. Also so ein halbes Jahr war es so ein bisschen nach unten, dann wieder nach oben. Und seit August hat die Aktie kein Halten mehr gekannt, ja, weil sie auf einmal wieder auch sehr viel stärker gewachsen sind als ja, die Jahre davor. Die Net Retention hat sich wieder positiver entwickelt. Es gab halt einige positive Anzeichen, wobei man da natürlich drüber streiten kann, ob das nicht vielleicht schon ohnehin eingepreist war durch den starken Verlauf im letzten Jahr. Aber das ist eine Vorhersage. Das war auch mit großem Abstand die schlechteste oder fehlerhafteste Vorhersage, die von mir da gekommen ist, ja.
Aber das wäre ja auch wieder ein Beispiel gewesen. Ich glaube, ich hatte dir damals, weiß gar nicht, ob ich da widersprochen habe, ich muss gerade mal schauen. Also wir hatten da, glaube ich, beide immer gesagt, dass die, ich habe dagegen gewettet sogar, habe ich mir aufgeschrieben, aber dass die so läuft, hätte ich niemals gedacht. Und ich habe auch ehrlich gesagt davon nicht profitiert, aber wenn man zum Beispiel, also wenn man jetzt im Dezember gesagt hätte oder Anfang Januar, ich wette, dass Thailand hier auf 10 Euro fällt, und dann haben wir uns ja immer mal die Quartalszahlen angeschaut. Ich glaube, da hätte man dann irgendwann, wenn man nicht jetzt gesagt hätte, man muss ein Jahr diese Aussage abwarten, hätte man wahrscheinlich irgendwann gesagt, okay, ich lag da daneben, weil es operativ doch ganz gut läuft. Dass dann die Aktie aber trotzdem so crazy läuft, das ist natürlich auch schon wieder übertrieben, aber das ist halt das Momentum an den US-Börsen. Das ist halt einfach so, ja. Und die Bewertung ist jenseits von gut und böse, macht für mich auch keinen Sinn mehr, aber das kann halt trotzdem Monate und Jahre weiterlaufen, ja, und deswegen, das ist ja auch so gefährlich. Es hilft dir nichts, Recht zu haben, du musst auch zum richtigen Zeitpunkt Recht haben einfach, ne, und sowas auszusitzen hier von wegen, die muss ja mal wieder fallen, weil er ist hoch bewertet, ja, ist keine Strategie meiner Meinung nach an den US-Börsen, ja. Das kann 2-3 Jahre so gehen und bis dahin bist du pleite halt. Ne? Dann hast du irgendwann recht, aber bringt dir auch nichts mehr.
Also ja, wobei man dazu sagen muss, dass sie sich operativ auch nochmal besser entwickelt haben. Also als ich gedacht habe, also da war wirklich überhaupt kein wahrer Punkt dran. Bei den Vorhersagen, was Performance angehen wird, war aber eine, das ist die gewesen, die bei mir tatsächlich komplett richtig war, und zwar, dass Meta sich wohl mit am stärksten entwickeln wird bei den GAFAMs, und das ist tatsächlich auch genauso gekommen. Also GAFAM, da ist Nvidia nicht mit dabei, denkt man, ist Google, Alphabet, Facebook oder Meta dann halt, Apple und Microsoft, genau. Also Meta hat ein wirklich sehr starkes Jahr gehabt, auch aus Ergebnissicht, und war einfach so ein bisschen, es hatte sich angedeutet, dass der Werbemarkt sehr stark sich entwickeln wird, und da war Meta einer der großen Gewinner, aber mittlerweile eben sind sie jetzt auch wieder sehr knackig bei den Bewertungen, gerade wenn man so bedenkt, wo die mal vor 2 Jahren gestanden sind, also da mit KGV im einstelligen Bereich, da ist man mittlerweile...
War der Pessimismus brutal, ne, und jetzt ist sie ja, aber siehst du ja immer, ich habe es gerade hier offen, also KGV Estimate 26,5. Ich glaube auch, die Aussichten und so weiter ganz gut. Jetzt kommt Threads, läuft ja gut. Das soll auch monetarisiert werden. Ich glaube, bei den Reels ist noch ein bisschen was drin in den Monetarisierungen. Also, da geht noch was. Also Meta würde ich auf jeden Fall, ist eine gute Halteposition. Aber ob sie noch jetzt nochmal so irgendwie diese riesige Performance machen kann, das wird natürlich trotzdem schwer. Aber hier, Mark Zuckerberg hat, glaube ich, dieses Jahr über 200 Millionen an Dividenden kassiert, ne? Die Dividendenrendite ist zwar nur 0,3%, aber wenn du halt, keine Ahnung, wie viele Milliarden Aktien hat er für zweistellige Milliardensummen oder sogar dreistellige? Ja, dreistellige, ne? Hat er auf jeden Fall 250 Millionen, glaube ich, bekommen, oder 230 Millionen oder irgendwie sowas. 0,3% Dividendenrendite, das ist mal, ne? Das ist mal eine schöne Positionsquote.
Ja, ja, genau. Aber jetzt hau mal raus, was hast du noch sonst so gesagt, dass wir mal mit dir weitermachen?
Ich mache noch mal eine, die, glaube ich, richtig war, zumindest auch jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe gesagt, dadurch, dass die Zinsen ja sinken, höchstwahrscheinlich, dass letztes Jahr war es so, dass der Markt zwar gut gelaufen ist, aber dass gar nicht so viel gezockt wurde, dass im Jahr 2024 die Zocker wieder zurückkommen. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass das jetzt am Ende doch gestimmt hat. Auch am deutschen Markt wurden teilweise einige Aktien brutal hochgejagt. Die Umsätze bei Palantir waren teilweise gigantisch, bei Tesla. Und was jetzt in den letzten Wochen und Monaten dann krass gezockt wurde, so diese ganzen Quantenaktien, Quantencomputing-Aktien, also völlig absurd. Ich glaube, es wird von mir eine Prediction, dass da nächstes Jahr bei vielen Werten verbrannte Erde gibt. Alles, was Quantum hat aktuell, ballert nach oben, egal wo die ja, glaube ich, gerade operativ stehen oder was da geplant ist. Das ist so ein bisschen wie Blockchain vor einigen Jahren. Alles mit Blockchain wurde hochgejagt, aber das ist auf jeden Fall, denke ich, eingetroffen, war aber auch eher so eine schwammige Prediction, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall gab es da wieder mehr. Was ich noch gesagt habe, Katie Wood macht mit dem ARK ETF eine Outperformance gegenüber dem Markt. Ich weiß gar nicht, was wir genau gesagt haben, aber da kann man sagen, das ist nicht eingetroffen. Ich frage mich echt, warum? Weil ihre größten Positionen sind Tesla und Palantir ist auch noch recht hochgewichtet. Also und die beiden Aktien sind ja brutal gelaufen, aber sie hat halt auch noch Roku drinne, Roblox, wobei Roblox, glaube ich, auch zuletzt auch gar nicht schlecht gelaufen ist. Coinbase war ja auch extrem gut gelaufen, aber der ARK Innovation ETF, der ist irgendwie nur 15-16% gestiegen. Also ist zwar jetzt nicht so schlecht, aber ist trotzdem eine Underperformance selbst gegenüber dem MSCI. Also ja, Katie Wood hat mich leider enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Also die hat halt irgendwie auch immer noch weiter, ja, also Roku da drinne. Diese CRISPR-Aktien sind, glaube ich, alle extrem schlecht gelaufen. Diese ganze Biotech ist ja wieder nicht gut gelaufen. Da können wir direkt mal noch mit dem nächsten Ding von mir kommen, wo ich falsch lag. Biotech Outperformance. Ich glaube, es wurde auch schon mehrfach, hast du das nicht auch gesagt? Oder du hast auch was auf dem Bereich, glaube ich, gesagt.
Wären wir auch wieder ein Thema, wo wir im ersten halben Jahr goldrichtig gelegen hätten. Aber was man auch dazu sagen muss, also die Anzeichen verdichten sich, dass es im nächsten Jahr operativ sehr gut wird. Und da war natürlich eben so der Gedankengang, dass es eben die Anzeichen gibt, dass es ab 25 ergebnistechnisch wieder besser wird. Der Markt ist aber dann schon vorher eben partizipiert sozusagen. Und das erste halbe Jahr war das auch echt so. Da sind Engine App wie auch Danaher, Thermo Fisher teilweise sehr stark gelaufen. Die sind jetzt aber zuletzt zumindest größtenteils wieder zurückgekommen. Bei Engine gab es ja auch einen Flop in der Pipeline, weshalb sie dann groß wieder abgegeben haben. Aber an sich hat sich der, also ergebnistechnisch der Biotech-Sektor eigentlich ganz gut entwickelt, nur kurstechnisch einige Aktien eben nicht oder die meisten oder so. Ja. Ich sag mal so, die großen Bekannten, die haben sich tatsächlich größtenteils nicht so gut entwickelt. Ich glaube, AbbVie ist so die positive Ausnahme, die ein wirklich sehr starkes Jahr dann hatten, im Gegensatz zu den anderen dann.
Ja, lag ja auch jetzt wieder, glaube ich, an der Wahl von Donald Trump, der mit seinem Gesundheitsminister, da ist jetzt ein bisschen Skepsis reingekommen, alles so was Pharma, Biotech und so weiter angeht, weil sie da ja ein bisschen ran wollen, ne? Also mal gucken, ob es nächstes Jahr besser wird, aber das war am Ende jetzt auch falsch. Und was auch nicht richtig war, da hat mir, glaube ich, beide was auch zugesagt. Ich sag ganz kurz meins, dass ich habe gesagt, es gibt eine neue IPO-Welle, aber die kam nicht dieses Jahr, aber ich habe es gerade eben nochmal aufgemacht. Vielleicht kommt sie jetzt wirklich nächstes Jahr. Ich habe mich gerade eben mal geschaut, das wurde vor ein paar Tagen nochmal gepostet hier auf X. Die IPO-Kandidaten nächstes Jahr, Databricks, CoreWeave, ich glaube, das ist hier irgendwie auch verbandelt mit Nvidia, Stripe, Klarna, Discord, Canva, Figma, Epic Games, Impossible Food, ja, da ist extrem viel. Wiz, Ramp, Chime, weiß gar nicht, Shein ist auch wieder dabei. Also da ist extrem viel möglich, auch richtig große. Muss man mal gucken, ob das Fenster weiter geöffnet bleibt. Ich weiß gar nicht, wieso sie es jetzt alle dieses Jahr nicht gemacht haben. Also, aber eigentlich war die Stimmung ja ganz gut an den Börsen, ne? Also es gab auf jeden Fall einiges an IPOs, aber jetzt nicht so diese Welle, wo man gesagt hat, hier kommen diese riesen fetten Kandidaten. Also, aber für 25 ist da auf jeden Fall jetzt, glaube ich, einiges drin. Kommen auf jeden Fall einige von denen, denke ich, auf den Markt.
Ja, also IPO-Welle ist definitiv nicht der Fall gewesen. Das war falsch. Und es gab ja auch einige Anzeichen dafür, dass China den größten IPO stellen wird in diesem Jahr. Also das war meine Vorhersage. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht gekommen, weil China gleich zwei, also so große Unternehmen in der Pipeline hatte mit ByteDance und mit Shein, die aber beide tatsächlich nicht gekommen sind. Und so lag der weltweit größte Börsengang laut Ernst & Young in diesem Jahr in den USA mit Lineage. Das ist ein, ja, so ein REIT, könnte man sagen, oder eben ja, ein Unternehmen, das aus dem Immobiliensektor kommt. Der hat knapp 5,1 Milliarden Dollar erlöst. Ich habe geschaut, sie sind aktuell, ich glaube, so bei 13 Milliarden Market Cap ungefähr. Also es ist wirklich kein großes Unternehmen, weil bei Shein oder ByteDance, da hat man wirklich von ganz anderen Zahlen dann gesprochen. Also das ist tatsächlich nicht gekommen. In dem Zusammenhang hatte ich auch noch die Vermutung geäußert, dass Elon Musk einen Börsengang von Starlink ankündigen wird. Also nicht, dass der IPO kommen wird, aber ich bin mir recht sicher, wenn das irgendwann mal feststehen wird, dass er das schon sehr früh dann eben ankündigen wird, dass er Starlink an die Börse bringen will, ist tatsächlich nicht so geschehen in diesem Jahr und tatsächlich dann nicht so eingetreten, ja. Meine letzte Vorhersage, die ich getätigt habe, wo man in diesem Jahr tatsächlich auch nichts drüber gehört hat, ich habe die Vermutung geäußert, dass Qiagen aus dem DAX von Thermo Fisher übernommen wird, weil es gab da ja schon es gab ja schon mal ein Angebot vor einigen Jahren dafür und an sich war Qiagen eigentlich Anfang des Jahres ein recht attraktiver Übernahmekandidat, weil sie gute Zahlen hatten, der Kurs ist aber nicht so unendlich davongelaufen und Thermo Fisher hatte eigentlich auch keine großen Übernahmen getätigt, aber man hat aus der Warte relativ wenig zuletzt tatsächlich gehört. Also die Übernahme hat so nicht stattgefunden tatsächlich und tatsächlich auch eine Prediction, die so nicht eingetreten ist meinerseits. Mhm. Genau. Hattest du noch irgendwas?
Nee, ich bin sonst durch.
Okay, also dann, wie versprochen, wir werden in einer der nächsten Folgen uns auch wieder für 2025 ein paar peinliche Predictions dann ausdenken. Und dann,
eine Prediction wird sein, dass wir wieder daneben liegen.
Ja, genau, ja, mit der werden wir auf jeden Fall goldrichtig liegen, ja. Aber wird dann in einer der nächsten Folgen kommen, weil ihr habt jetzt gemerkt, das hat jetzt sehr lange gedauert, weil wir wollten natürlich auf die einzelnen Punkte auch eingehen. Wir wollten sich nur kurz vorlesen und sagen, ja, war oder war nicht oder so, sondern auch nochmal so ein bisschen einen Rückblick machen. Das werden wir dann auch in einer der nächsten Folgen für 2025 dann machen, denn ihr wolltet noch ein bisschen was zu Novo Nordisk hören. Ihr wisst, ich selber habe sie kurz vor dem letzten Absturz gekauft. Also ich habe den ersten Dip sozusagen mitgenommen nicht mitgenommen und bin nach dem ersten größeren Dip eingestiegen. Da war die Aktie schon, ich glaube, so ungefähr ein Viertel unter dem Hoch angekommen und hat jetzt aber zuletzt nach den News eben nochmal abgegeben. Jetzt würde ich mal sagen, von mir kennen ja zumindest die Leute schon so ein bisschen die Einschätzung. Wie siehst du Novo Nordisk aktuell, gerade auch so vielleicht aus Trading-Sicht? Sagst du, das ist jetzt eigentlich sehr spannend, weil das ist ja eigentlich ein brutaler Dauerläufer gewesen. Also die ist ja, ich glaube, 5 Jahre hat es da keinen nennenswerten Dip gegeben. Wie siehst du das aktuell? Findest du, das ist eine Chance aus Trading-Sicht jetzt erstmal?
Das war ja, wir hatten ja die letzte Folge aufgenommen und dann war das irgendwie währenddessen, glaube ich, passiert, an dem Tag, dass dann die Ergebnisse kamen. Und da habe ich es nur bei uns im Discord gelesen. Oh, okay, Riesen-Dip bei Novo Nordisk. Und zum Glück, muss ich ja fast sagen, habe ich das dann erstmal nicht reagiert, weil bei solchen großen Aktien, wenn du dann so siehst, -20%, ne, und dann liest du auf den ersten Blick, ja, okay, liest sich ja gar nicht so schlecht, hätte ich sogar, wenn ich Pech gehabt hätte, zu früh reingegriffen. Das haben auch viele gemacht. Tatsächlich hatte ich dann, glaube ich, bei 73 Euro mal gekauft und bei, hat noch ein Limit bei 69 Euro. Das wurde aber nicht mehr ausgeführt und dann ist die Aktie ja zumindest wieder Richtung 85 gelaufen und so. Also, ich sag mal, diesen ersten Bounce gab es. Und jetzt, ja, pendelt die Aktie so im Bereich 83 Euro. Und ich hatte mir die Sachen dann auch an dem Tag so ein bisschen durchgelesen. Also vielleicht ganz, ganz wichtig ist ja erstmal, dass, und das ist ja immer so die Frage bei irgendwelchen Veröffentlichungen von Studien und so weiter, ob denn der primäre Endpunkt erreicht wurde oder nicht. Weil wenn er nicht erreicht wurde, dann ist das halt extrem übel. Ja, dann kommt dieses Medikament niemals auf den Markt. Aber hier war es ja jetzt so, dass diese Erprobungsphase erfolgreich abgeschlossen wurde. Und das ist ja, also das soll, glaube ich, in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Kannst du ja gleich noch mal was zu sagen. Und das soll dieses der Nachfolger von dem reinen Semaglutid sein. Das ist doch Ozempic, ist das, glaube ich. Ne, hier in es wird als Ozempic in Europa vermarktet. Ozempic ist, glaube ich, das Mittel für Diabetes, ich weiß gar nicht, wie es hier jetzt heißt, aber
Wegovy ist die Abnehmung.
Das ist das Wegovy, ja, genau. Ja. Genau. Aber das Problem war halt einfach, ich glaube, sie hatten so als Tendenz gesagt, sie rechnen damit, dass die Probanden um 25% Gewicht verlieren sollen. Und es waren dann jetzt am Ende, was waren das, 20,4%, ja, was ja trotzdem sehr gut ist, aber das ist halt immer das Problem. Die Erwartungshaltung ist eine andere gewesen, war noch höher und Jeffries, richtig krass, gut, der war schon immer ein Skeptiker, der hat von schockierenden Ergebnissen gesprochen, also ich bin da kein Experte und so, also so wirklich schockierend finde ich es jetzt nicht, aber das ist halt so der Fall, ne? Wenn dieses Nachfolgeprodukt dann doch unter Erwartung ist, dann gibt's eben doch mal diese massiven Enttäuschungen und ich sag mal, das Problem in Anführungszeichen ist bei Novo Nordisk halt, dass mit Eli Lilly ein Wettbewerber auf dem Markt ist, der jetzt anscheinend aktuell das bessere Produkt hat, was einfacher herzustellen ist und wo ähnliche oder vielleicht in Zukunft sogar dann bessere, wenn sie was Neues rausbringen, Ergebnisse da sind und dass das natürlich dann ja vielleicht zu Marktanteilsverschiebungen kommen kann. Plus, was noch gesagt wurde, aber das weiß ich jetzt gar nicht, das hat ja auch der Jeffries Analyst gesagt, dass es auch viele Fragezeichen hinsichtlich der Verträglichkeit gibt. Also da muss man natürlich auch mal schauen, ob es da noch irgendwelche Probleme gibt. Ich glaube, oft war es ja dann so ein bisschen, dass den Leuten schlecht wurde und so. Damit kann man ja leben. Aber Das ist die eine Sache. Und die große andere Sache ist ja, dass viele andere Konzerne in dem Bereich halt jetzt ja auch Fortschritte machen, weil es ein Riesenmarkt ist, wie man in den USA war, wir haben es gesagt, also das Problem mit Übergewicht ist in der westlichen Welt halt extrem mittlerweile, muss man einfach sagen. Und da wollen jetzt natürlich alle mit reinkommen. Also auch Amgen unter anderem, die haben da ja auch ein Mittel in der Pipeline. Ich weiß gar nicht, wer noch alles, sind ja, glaube ich, ganz, ganz viele. Und das wird halt einfach dazu führen, dass diese, ich weiß nicht, ob man Monopolmargen sagen kann, was da zumindest mehr Wettbewerbsdruck kommen kann und dass das vielleicht dann auch halt dazu führt, dass Novo Nordisk eben bei den Margen Eingeständnisse machen soll. Und vielleicht sind dann dadurch auch die Schätzungen etwas zu optimistisch. Der der Analyst von hier von Jefferies, der hat halt gesagt, er rechnet bei dem CagriSema nur mit einem Spitzenumsatz von 7,8 Milliarden. Und der Konsens geht halt von 20 Milliarden aus. Ne? Und das ist jetzt die Frage, also ich kann es nicht beantworten. Wie wird sich Novo Nordisk in Zukunft denn wirklich entwickeln? Machen sie wirklich 20 Milliarden mit dem neuen Mittel? Dann wird, glaube ich, die Aktie auf dem Niveau eine super Chance sein. Wenn es aber jetzt doch deutlich schlechter kommt und die Erwartungen massiv verfehlt werden, ja, dann wird die Aktie es halt weiter schwer haben. Und solche Fälle in beide Richtungen hast du ja immer am Markt. Ne? Also der hat ja auch mit CVS Health zum Beispiel fett daneben gelegen, weil man gedacht hatte, ja, die Aktie ist ja recht günstig, aber wenn halt mehrmals die Prognose gesenkt wird, ist sie eben doch nicht mehr günstig. Ne? Nur mal so als Vergleich, das ist eine andere Branche, aber das ist halt das Problem. Ja, und das, also ich kann es jetzt schwer einschätzen, aber wenn ich die Aktie hätte, würde ich sie, glaube ich, auch jetzt eher halten. Ne? Aber man muss das Thema natürlich beobachten, wie viele Wettbewerber da auf den Markt kommen. Wir wollten, glaube ich, auch mal irgendwann noch über diese Vikings Therapeutics sprechen. Die haben ja, glaube ich, eine Pille, die du reinwerfen kannst, die gut wirken soll. Ist noch eigentlich auch nochmal besser, aber ja, es scheint ja zumindest so aus Trading-Sicht, dass die Aktie sich erstmal jetzt in dem Bereich fängt, seitwärts läuft. Und da muss man jetzt mal schauen, ne? Aber ist schon heftig gewesen, der Schlag.
Ja, das auf jeden Fall. Also von schockierenden Ergebnissen sprechen, da muss ich einfach sagen, finde ich wirklich falsch, muss ich so sagen. Natürlich, man kann jetzt sehen, dass ich es aus der Aktionärsbrille sehe. Aber wenn man mal sich so die Zahlen anschaut, zum Beispiel das alte Mittel, das sie ja damals getestet hatten, also jeder muss ja da, also es war so ein 68-Wochen-Schnitt, den man da bei seinen Patienten gemacht hat. Beim vorherigen Mittel hatten sie hier eine Wirksamkeit von also 14,9% vom Körpergewicht des Verlorenen und jetzt ist man bei über 20%. Also da von schockierenden Ergebnissen zu sprechen, und du musst ja mal so sehen, das ist in bisschen mehr als einem Jahr, dass du über 20% deines Körpergewichts verlierst. Also da jetzt irgendwie davon, also da ist man meilenweit davon entfernt, dass man ein wirkungsloses Medikament hat. Was
finde ich auch krass, ne? Und also ob es jetzt gut 20%, 22%, 25%. Ich glaube, wenn eine Person halt abnehmen möchte, sind 20% pro Jahr schon auch gut. Ne? Also
ja,
rein vom Gefühl her, ne? Ich bin ja eher, ich kann es verstehen, wenn Leute sowas nehmen, aber ich bin ja eher der Typ, der Sport macht und damit abnehmen möchte. Das ist auch ein Ziel für nächstes Jahr. Ich will mal 2-3 Kilo abnehmen. Aber mehr als 20% pro Jahr abzunehmen, das ist ja auch irgendwann noch nicht mehr gesund halt, ne? Also der Körper muss sich auch erstmal umstellen halt einfach und so weiter, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo in der Strebenswert ist, jetzt 25, 30, das ist ja Wahnsinn einfach.
Du hast aber vorher einen Punkt angesprochen, den ich da sehr viel kritischer tatsächlich ansehe. Also wie du sagst, ob das jetzt 21, ob das 23 oder 25% sind, also das ist mir jetzt völlig egal. Was allerdings tatsächlich ein bisschen ein Problem ist, dass das Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly quasi den gleichen Gewichtsverlust hatte in demselben Zeitraum. Mhm. Und da jetzt aber das Problem ist, wie du es vorher angesprochen hast, es ist deutlich komplexer, das CagriSema herzustellen, und das hat einen ganz besonderen Grund aufgrund der Bestandteile. Also da ist eben zum einen das Semaglutid mit drin, das kennt man dann eben auch schon, das ist eben auch in Wegovy beispielsweise drin. Und da gibt es dann eben noch andere Wirkstoffe, die drin sind. Und die sind so komplex, dass die in zwei Kammerspritzen verabreicht werden müssen. Und diese Spritzen sind deutlich komplizierter. Und wenn's, und ihr wisst natürlich, wenn es komplizierter heißt, dann heißt es auch immer, es ist teurer in der Herstellung. Ja. Und das ist natürlich dann ein sehr kritischer Punkt, wenn dann eben der Konkurrent quasi das Gleiche oder die gleiche Wirksamkeit zu einfach besseren Konditionen produzieren kann. Ja,
ja, genau. Ist da doppelt blöd halt, ne? Also, wenn Novo Nordisk jetzt dann quasi gezwungen ist, die Preise zu senken, weil die Wirksamkeit nicht so gut ist, und wenn vielleicht Eli Lilly bald ein besseres Produkt rausbringt, ne, dann muss man über den Preis punkten sozusagen, aber wenn die Herstellung halt wirklich komplexer ist, auch übrigens Gerresheimer ist auch an dem Tag richtig abgestürzt, weil die stellen die Spritzen, die sind der Partner für diese, ich glaube, für diese zwei Kammern-Spritzen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich schon ziemlich belastend für die Marge, ne? Und von daher kann man dann schon irgendwie verstehen, dass da so ein bisschen Fantasie oder diese krasse Gewinnentwicklung ein bisschen ausgepreist wird.
Ja. Ja, und es hat halt immer mehr danach ausgesehen. Also Eli Lilly hatte halt zuletzt immer in allen Belangen so ein bisschen die Nase vorne, vor allem eben was die Wirksamkeit angeht. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Eli Lilly auch bewertungstechnisch in ganz anderen Sphären mittlerweile ist wie Novo Nordisk. Also das muss man fairerweise auch mit dazu sagen. Die sind auch meines Wissens in den Top 10 der wertvollsten Unternehmen der USA. Also die sind, die könnten sogar mal demnächst den Billionaires Club erreichen. Es ist zwar noch ein bisschen ein Weg hin. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf genau, wie groß es genau ist. Ich probiere es mal nebenher aufzumachen. Aber Eli Lilly hatte halt oft jetzt so in vielen Belangen die Nase vorne. Sie sind jetzt aktuell bei 734 Milliarden Dollar Market Cap. Also man sieht, der Weg ist gar nicht mehr so weit in dem Bereich. Was? Und eben, es gibt halt auch schon einige Unternehmen wie Viking Therapeutics, die jetzt auch schon eine sehr starke Wirksamkeit bei Medikamenten in der Pipeline hatten. Allerdings, es ist erst in der Pipeline, ja. Aber man muss bei Novo Nordisk halt trotzdem dazu sagen, also das Carisema, das soll erst Ende 25, Anfang 26 ohnehin auf den Markt kommen, und man rechnet weiterhin damit, also das wäre ja dann ohne das Medikament, dass sie auch zum Beispiel im nächsten Jahr noch deutlich über 20% wachsen werden. Also man ist hier weit davon entfernt, jetzt zu sagen, man hat ein Unternehmen, das jetzt irgendwie den Bach runtergeht oder ähnliches, weil das Unternehmen produziert ja nicht nur Abnehmspritzen. Ja, also das vergessen da auch viele immer bei der Thematik, aber an sich, es gibt Sachen, wo man sagt, aber das ist ja bei jedem Unternehmen im Portfolio so, wo ich sage, ja, das muss man beobachten. Es hat sich jetzt auch wieder gezeigt, egal wie stark ein Dauerläufer ist, es kann ganz schnell gehen, dass du 30-40% unter die Räder dann eben auch mal kommst, auch mit einer Novo Nordisk. Ich wette, wenn ich am Anfang des Jahres gesagt hätte, Novo Nordisk wird 40% oder so an Wert verlieren, da hätten die Leute gesagt, du kannst dich einweisen lassen. Ja, also da sieht man, wie schnell es gehen kann, aber an sich, also ich bleibe relativ entspannt weiterhin. Ich beobachte natürlich die Situation, ob da neue Sachen kommen, aber an sich ist Novo Nordisk für mich ein super spannender Player, ja, auf einen ganz langen Anlagehorizont hin, weil eben auch dieser Bereich Diabetes leider, muss man sehen, immer weiter am Wachsen ist und da Novo Nordisk einer der weltweiten Marktführer einfach ist, ja, und meiner Meinung nach bleiben wird.
Ja. Ja, aber wenn man an das Thema glaubt, ich glaube, das Thema Abnehmspritzen bleibt natürlich extrem heiß, vielleicht kann man ja auch einfach sich ein Portfolio an Unternehmen reinpacken. Also ich weiß, aktuell sind es ja nur Novo Nordisk und Eli Lilly, und vielleicht kann man sich noch ein drittes reinpacken und dann profitiert man halt auf jeden Fall. Weil ich ist zwar schon so, hat schon so eine gewisse Verbreitung, aber ich glaube auch in Europa, ne, wenn man, da würden sich, glaube ich, schon sehr viele Leute das dann spritzen, um ein bisschen abzunehmen. Also ich glaube, das kann noch sehr viele Jahre deutlich wachsen und mehr Verbreitung finden. Also deswegen, ja, ich überlege auch mal, vielleicht hole ich mir auch mal ein paar Novo Nordisk, aber ich warte mal jetzt noch ab in der nächsten Zeit. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Aktie einem direkt wegrennt, ne? Also da muss man jetzt auch keine Torschusspanik haben.
Nee, auf jeden Fall. Also dann vielen Dank an alle, die auch dieses Jahr oder ja in dem Fall, wenn ihr es hört, im letzten Jahr uns zugehört haben. Wir hoffen, dass ihr auch in diesem Jahr 2025 weiter uns die Treue haltet. Und dann würde ich sagen, am Wochenende geht es schon wieder weiter mit der nächsten Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.